Armer, dann bist du an der Reihe. Wir freuen uns.
Ja, also in unserer ersten Reihe zu dem Konflikt soll es wirklich mehr um tiefere, weiter zurückliegende Hintergründe gehen. Und ich habe mich entschlossen, mit der Zeit des Osmanischen Reiches zu beginnen, was eigentlich sozusagen die Zeit vor dem Konflikt ist, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, wie das Land denn vorher aussah. Und was sich geändert hat eigentlich mit dem wachsenden europäischen Einfluss und dann auch der zionistischen Bewegung. Und außerdem ist auch die osmanische Zeit eigentlich eine immer in der Darstellung der Geschichte des Landes unterbelichtete Zeit. Die Osmanen haben immerhin 400 Jahre hier geherrscht, und meist sind es einfach ein paar Seiten, die darüber geschrieben werden, so als wäre hier nichts geschehen, als wenn das alles nur Peripherie gewesen wäre und die wichtigen Ereignisse in anderen Epochen waren. Wenn man das vergleicht, 400 Jahre ist etwa auch die Zeit, die das Königreich Juda existiert hat, und über das natürlich in der Geschichte wesentlich mehr geschrieben wird. Ja, ich habe Ihnen am Anfang eine Zeittabelle gemacht, die brauchen wir uns nicht so im Einzelnen durchzulesen, sondern das ist eher so ein bisschen der Hintergrund für die Texte. Also das Osmanische Reich, eben ein Reich, das sich in Mittelasien entwickelt hat, dann schließlich Kleinasien, die Türkei eingeschlossen hat, dann ganz wichtig die Eroberung von Konstantinopel, damit eben das Ende des Byzantinischen Reiches und sich dann einerseits weit nach Europa ausgedehnt hat, wie wir auch gleich in einem der Texte hören werden. Die weiteste Ausdehnung ging bis vor die Tore von Wien, und aber auch den ganzen großsyrischen und nordafrikanischen Raum in seiner Hochzeit umfasst hat. Und damit wieder eines von vielen Vorgängerreichen, wie ja auch das Reich Alexanders des Großen, das Reich, das Römische Reich, die diese Gegenden beherrscht haben. Für Syrien, Palästina wird es aktuell mit dem Jahr 1560, der Feldzug des Sultans Selims des Ersten, der eben durch Syrien, Palästina nach Ägypten führt, wo in Kairo seit einigen Jahrhunderten die Mamluken regiert hatten, die auch den Titel des Kalifen, also des religiösen Oberhaupts der muslimischen Welt hatten. Und mit der Eroberung dann Ägyptens wird auch der Titel des Kalifen auf den osmanischen Sultan übertragen. Was die Verwaltungseinheit angeht, also die Forschung spricht eben von Palästina oder im Hebräischen mehr vom Land Israel, aber eine Verwaltungseinheit dieses Namens hat es nicht gegeben zu dieser Zeit. Das war noch die alte römische Provinzeinteilung. Aber wir haben die beiden großen Provinzen von Damaskus und Sidon beziehungsweise Beirut, von denen aus auch Palästina, Land Israel, regiert wurde. Und das vielleicht auch noch mal zu sehen, dass in dieser Zeit die Grenzen relativ künstlich sind. Was heute Libanon ist, was heute Syrien, Jordanien ist, ist im Grunde genommen eine Einheit, die als Großsyrien gilt. Innerhalb des Landes Palästina, Israel, gibt es mehrere Bezirke. Der eine ist der Bezirk von Sfat, wie es auf Hebräisch heißt, oder Safed, wie es auf Arabisch heißt, das mehr oder weniger Obergaliläa umfasst hat. Al-Ajun, das ist die arabische Stadt, die neben dem biblischen Ort von Megiddo errichtet wurde, mit Untergaliläa. Nablus, Ajlun, heute noch eine Stadt in Jordanien, die eben das Jordantal und die Gebiete östlich des Jordan umfasst hat, Jerusalem und Gaza. Und eben jetzt Ziel des Abends heute ist so ein bisschen zu sehen, wie es Juden und Christen unter dieser osmanischen Herrschaft gegangen ist. Für die Juden ist ganz wichtig, dass das Osmanische Reich eine der Gegenden wird, wo die aus Spanien vertriebenen Juden hinfliehen. Wir haben 1492 die Vertreibung der Juden aus Spanien durch die katholischen Könige Ferdinand und Isabella. Auch nicht ganz zufällig, vielleicht im selben Jahr, wo Kolumbus Amerika entdeckt. Das sind eigentlich diese beiden entscheidenden Ereignisse, die zusammenfallen. Spanien, das ja lange Zeit teilweise unter muslimischer Herrschaft war, auch eine kulturelle Blütezeit war, und dann in einem langsamen Prozess von den Königen der unterschiedlichen Königreiche zurückerobert wurde, wurde eben mit der Eroberung von Granada durch Ferdinand und Isabella wieder ein rein katholisches Land. Und es wurde dann eben das Edikt erlassen, dass die sowohl Muslime als auch Juden, die dort noch lebten, entweder zum Christentum konvertieren oder das Land verlassen müssen. Und die meisten haben sich für verlassen entschieden. Das war für die jüdische Geschichte ein ganz tiefer Umbruch, eben gerade weil die muslimische Zeit in Spanien relativ gut gewesen war, eine Blüte jüdischen Lebens, und jetzt eben ein neuer Bruch kam. Also man kann es wohl in der Bedeutung fast nur mit der Zerstörung des Zweiten Tempels vergleichen. Und all diese Leute jetzt, die aus Spanien und dann auch wenige Jahrzehnte später aus Portugal, wo dasselbe Edikt erlassen wird, fliehen müssen, wenden sich in den östlicheren Mittelmeerraum. Es gibt welche, die nur noch bis Italien gehen, aber viele eben auch in das Osmanische Reich. Große Gemeinden wie die Gemeinde von Thessaloniki zum Beispiel wird von diesen Leuten hauptsächlich gegründet. Also auch in den großen türkischen Städten sind Gemeinden, und eben auch seit Palästina das Land Israel Teil des Osmanischen Reiches sind, ist auch hier die Präsenz der Juden oder die Einwanderung der Juden wieder möglich. Und die eine wichtige Stadt ist Sfat, und ich habe ja als ersten erwähnt Rabbi Moshe Cordovero. Am Namen merkt man, er stammt ursprünglich aus der Stadt Cordoba. Darum heißt der Cordovero, der eigentlich die spanische Mystik in dem Torah-Kommentar des Zohar verkörpert ist, nach Sfat gebracht hat. Ihm folgte 2 Jahre später Rabbi Jakob Beraf, der versuchte, die Ordinationskette des Rabbinats zu erneuern. Dann hätte man wieder einen Sanhedrin, einen jüdischen Gerichtshof errichten können. Dazu ist es aber nicht gekommen. Rabbi Shlomo Elkabetz, auch Mystiker und Dichter, der unter anderem Verfasser des bekannten Schabbat-Hymnus, den man zur Begrüßung des Schabbat, Lechadodi, gedichtet hat. Und das Ganze ist eigentlich auch in einer messianischen Spannung, könnte man sagen. Also 1523 kommt ins Land David Rouveni, der aus Italien kam, besucht Hebron und Jerusalem, eben die heiligen jüdischen Orte, und wird von vielen als der Messias gesehen. Und wirklich der politische Umbruch hat zu messianischen Erwartungen geführt. Das haben Sie direkt unter der Zeitliste. Wir haben zum Beispiel die Äußerung von Rabbi Eliyahu Kafsali: Nachdem Sultan Selim in Ägypten herrschte, kam die Zeit der Nachtigall. Die Stimme der Taube, der großen Taube, war in unserem Land zu hören, dass der Messias rasch kommen werde. Denn seit der Vertreibung aus Spanien begann er, die Verstreuten Israels von den 4 Enden der Erde zu sammeln. Also hier wird auch ein Vers aus dem Hohen Lied benutzt, dass in der jüdischen Auslegungstradition die Beziehung zwischen Gott und Israel in Höhen und Tiefen beschreibt. Und jetzt sozusagen die osmanische Eroberung Ägyptens eine neue Hoffnung nach dem Tiefpunkt der Vertreibung aus Spanien bedeutet. Und dem diente auch der Vers in Jesaja 19,4, wo es heißt: Und ein starker König wird über sie, aus dem Vorvers weiß man, die Ägypter sind damit gemeint, herrschen. Und das wird eben auch auf den Sultan Selim den Ersten benutzt. Wenn man nämlich den Namen Selim nimmt, sieht man, dass das ähnliche Konsonanten sind wie aus dem Verb, er wird herrschen, Yimshol, weil SCH oder S ist austauschbar in dem Sinne. Und solche Vertauschung der Konsonanten ist eigentlich eine anerkannte Methode, eben um Namensvergleiche zu machen. Dann ist auch noch das Wort des starken Königs As, das sind die hebräischen Buchstaben Ein und Sein. Und wenn man die zusammen nimmt, mit den Buchstaben für das Jahr, das hebräische Jahr, nachdem Ägypten erobert worden ist, nämlich das Jahr 5277 seit der Weltschöpfung. Das sind die Buchstaben Resh, ein Sein, kommt man eben auch auf diesen starken As-König. Also es sind natürlich alles, muss man sagen, Zahlenspielereien, wo aber der Gedanke zum Ausdruck kommt, dass hier wirklich die Erwartung ist, hier sind nicht nur politische Geschehen, sondern es gibt auch wirklich ein heilsgeschichtlich bedeutsames Ereignis. Rein praktisch gesehen ist der Nachfolger von Sultan Selim, dem ersten Suleiman der Prächtige, besonders in Jerusalem wichtig. Er lässt die Wasserleitung von Bethlehem nach Jerusalem, die ja nicht bis ins 20. Jahrhundert benutzt worden ist, bauen, auch neue Brunnen in der Stadt selbst, wodurch auch mehr muslimische Einwohner und Pilger kommen, und baut dann auch die Stadtmauer von Jerusalem, so wie sie bis heute steht, auf. Dann gehört noch zu den wichtigen Leuten in Sfat Rabbi Yosef Karo, auch noch jemand, der in Spanien geboren war, der Verfasser des Schulchan Aruch, gedeckter Tisch heißt es übersetzt. Das ist das bis heute für orthodoxe Juden verbindliche halachische Kompendium. Über die Franziskaner springe ich erstmal drüber, zu denen kommen wir nachher wieder. Und so wie also in Sfat ein neues jüdisches Zentrum entsteht, in Jerusalem auch mehr Juden leben, so beginnt auch 1561 mit der Erlaubnis von Suleiman der Neuaufbau von Tiberias unter der Initiative einer Frau, der Donna Grazia, auch eine Jüdin, die wie so viele der Juden in Spanien zum Schein zum Christentum konvertiert waren und dann schließlich aber doch das Land verlassen hatten und dann wieder zum Judentum zurückgekehrt waren. Sie selber hat wohl nie Tiberias oder überhaupt das Land besucht, aber ihrer Initiative als reiche Handelsfrau in Istanbul war es zu verdanken, dass also Tiberias neu aufgebaut wurde und eben auch mit einer jüdischen Niederlassung. Und etwa parallel, ich habe kein genaues Jahr dafür gefunden, beginnt auch die neuzeitliche Niederlassung von Juden in Hebron, was ja in der biblischen Zeit als der Ort, wo die Erzeltern begraben sind und wo David zum König gekrönt war, wichtig war, um die Avraham-Avinu-Synagoge, die neben der Machpelah-Höhle mit den Gräbern der Erzeltern im damaligen Zentrum der Stadt gebaut wurde. Und dann haben wir schließlich noch, was in Sfat besonders wichtig werden wird, 1570 bis 72, nur 2 Jahre lang, aber entscheidend, das Wirken des Ari, des Löwen, Rabbi Yitzhak Luria, der die sogenannte lurianische, eben nach ihm benannte Kabbalah in Sfat begründet hat. Also wir sehen nur noch mal ein Aufblühen jüdischen Lebens, auch in den 4 Städten, die dann in der jüdischen Geschichte später die 4 heiligen Städte genannt werden, eben Jerusalem, Hebron, Sfat und Tiberias. Es war nicht immer alles völlig unproblematisch. Im Jahr 1588, 89 wurde die schon über 100 Jahre bestehende Ramban-Synagoge in Jerusalem durch die osmanische Regierung geschlossen, weil sie, so behauptete jetzt die Regierung, vorher hat es niemanden gestört, die von dem Kalifen Omar zur Anfangszeit des Islam festgelegten Bedingungen für den Bau von Synagogen und auch von Kirchen breche, wo es eben darum ging, dass sie nicht höher gebaut sein dürfen als andere Gebäude. Und im Fall der Ramban-Synagoge kam wohl auch dazu, dass eben neben ihr eine Moschee errichtet worden war und das eine etwas schwierige Nachbarschaft war. Das hieß aber nicht, dass die Juden in Jerusalem keine Synagoge mehr hatten, sondern es wurde ein neuer Komplex um die Elia-Synagoge errichtet und daraufhin kam es zu einem weiteren Zuwachs der jüdischen Bevölkerung. Ja, erstmal, bevor wir uns genauer noch Zfat ansehen, die Mystik von Zfat, sind hier schon Nachfragen, Anmerkungen? Sieht erstmal noch nicht so aus. Ja, eben. Was mir halt wichtig hieran ist, an dem Beispiel von Swat zu zeigen, wie viel eigentlich möglich war unter der osmanischen Herrschaft im Land, dass eben die Stadt Swat zum Zentrum der jüdischen Mystik wurde. Und ich habe ja ein längeres Zitat aus dem Buch von Amnon Raskakotzki, ein Historiker an der Universität von Beersheba, der ein Buch geschrieben hat, eben über das Bewusstsein, das kulturelle, religiöse Bewusstsein von Swat im Vergleich zu der zionistischen Kultur. Vielleicht werden wir auf den zweiten Teil des Buches auch dann noch in unseren weiteren Einheiten über den Beginn des Zionismus kommen, um eben auch zu zeigen, wie unterschiedlich eigentlich damals die jüdischen Mystiker, die nach Swat eingewandert sind, ihre Präsenz im Land gesehen haben, im Unterschied zu den Zionisten, die ab Ende des 19. Jahrhunderts kommen. Und wir sehen hier auch, wie sozusagen ein religiöses Zentrum wächst nicht aus dem Nichts, sondern es braucht einen entsprechenden politischen, wirtschaftlichen Hintergrund. Und das wird ja auch in dem Text von Raskakotzkin deutlich zusammen eben mit der Darstellung der vielfältigen Kultur, die es in der Stadt gab. Also er schreibt dazu: Das Wachsen der jüdischen Niederlassung in Tzfat und in anderen Orten im Land Israel im 16. Jahrhundert begann, nachdem die Osmanen 1517 die Herrschaft über Syrien, einschließlich Palästina, Land Israel, erlangt hatten. Zur Zeit des Sultans Selim und mehr noch zur Zeit des Sultans Suleiman des Prächtigen setzte in den Gebieten des Osmanischen Reichs eine beschleunigte Entwicklung ein und fanden wichtige Veränderungen statt. Auch im Land Israel gab es einen Entwicklungsprozess, dessen herausragendes Zeugnis der Bau der Mauern Jerusalems ist. Die osmanische Herrschaft schuf die Bedingungen, die auch die Blüte Tzfats ermöglichten, im Rahmen der Entwicklung Galiläas und seiner Besiedlung. Tzfat war bereits in der mamlukischen Zeit eine wichtige Stadt und diente als Verwaltungszentrum des Bezirks Sandschak, der Provinz Wilaya von Damaskus unterstand. Sie bewahrte ihre Stellung als administratives und wirtschaftliches Zentrum Galiläas bis zum Aufstieg Akkus im 18. Jahrhundert. Darüber hinaus war sie als wichtiges Zentrum des sunnitischen Islam bekannt. In ihr wurden einiges Sufische Sawiyot-Gebetsstätten errichtet und es lebten in ihr einige Persönlichkeiten, die als Besitzer besonderen Wissens und Wundertäter bekannt waren. In der Stadt gab es einige heilige Stätten, die Wallfahrtszentren waren. Die wichtigste war die Al-Rar-Moschee, die nahe bei der Höhle gebaut wurde, in die sich nach der muslimischen Tradition Jakob zurückzog, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass Josef von einem Wolf zerrissen worden war. Nach der Beschreibung Al-Admanis, dem Sohn einer angesehenen Familie, der im 14. Jahrhundert in der Stadt lebte und schrieb, lässt die Höhle Jakobs die meisten Sorgen und Nöte vergessen, und es ist bereits öffentlich bewiesen, dass ein Gebet von dort ein Echo in den Höhlen findet. In Sfat gab es bereits eine jüdische Gemeinde, und sie wuchs und entwickelte sich im Laufe des 15. Jahrhunderts. Die meisten Angehörigen der Gemeinde waren Musta'arawim, das heißt Mitglieder von Gemeinden im Nahen Osten, deren Sprache Arabisch war. Dazu kamen, noch vor der Vertreibung aus Spanien, Juden aus der Iberischen Halbinsel und auch Juden aus Italien, aus den byzantinischen Gemeinden Rumaniotim, da steht der Name Rum, eigentlich Rom drin, der im Arabischen dann auch für das Byzantinische Reich benutzt wurde, aus Griechenland und der Türkei, aus dem Maghreb und dem Maschrik. Also der Maghreb ist ein auch im Deutschen bekannter Ausdruck, der Maschrik ist eben der Gegenpol dazu, der Ort der aufgehenden Sonne, der normalerweise ab etwa östlich von Libyen gerechnet wird, und auch aschkenasische Juden. In dieser Epoche entwickelte sich die Tradition der Siyara, Wallfahrt zu den Gräbern von Gerechten. Und sie war Arabern und Juden gemeinsam. Dieses Fundament spiegelt alte galiläische Traditionen wider, die durch die Generationen weiter existierten und sich in der mamlukischen Epoche kristallisierten. Die Auswanderer aus Spanien, die nach Tzfat kamen, verliehen diesen Traditionen eine neue Bedeutung, indem sie mit den Beschreibungen der Wanderungen von Rabbi Shimon bar Yochai und seinen Gefährten im Buch Zohar identifizierten. Rabbi Shimon bar Yochai hat im zweiten nachchristlichen Jahrhundert gelebt, eben in Galiläa und galt auch als ein Kritiker der römischen Herrschaft. Und die Tradition schreibt ihm die Abfassung des Zohar zu, was heute in der Forschung so nicht akzeptiert ist. Man geht davon aus, dass der Zohar tatsächlich in Spanien verfasst worden ist. Aber das ist die Überzeugung, die die Leute, die nach Tzfat kamen, mitgebracht haben, als sie eben die Wege von Rabbi Shimon bar Yochai und seinen Gefährten, wie sie im Zohar beschrieben werden, nachgegangen sind. Die Osmanen stärkten die Stellung Tzfats und initiierten in der Stadt einige wichtige Bauprojekte, deren wichtigste die Mauer und die Festung waren. Die Festung steht bis heute. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wuchs die kleine Stadt fast um das Zweifache und bekam 6.000 neue Einwohner, die Hälfte davon Juden. Zu einem bestimmten Zeitraum in der Mitte des Jahrhunderts waren die Juden die Mehrheit in der Stadt. Die meisten von ihnen Auswanderer aus Spanien und Portugal. Die sephardische jüdische Gemeinde in Sfat wuchs im Rahmen der Kristallisierung des Systems der sephardischen Gemeinden im Osmanischen Reich nach der Vertreibung aus der spanischen Halbinsel. Die aus Spanien und Portugal Vertriebenen trafen auf die ansässigen Gemeinden. De facto war das jüdische Sfat in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Ansammlung von Gemeinden, die nebeneinander existierten und sich schrittweise miteinander verflochten, bis sie schließlich die Autorität des großen Gerichtshofs, der von den Auswanderern aus Spanien errichtet wurde, anerkannten. Infolge der Niederlassung der Auswanderer aus der Iberischen Halbinsel wurden die Mustarawim zur Minderheit, bis sie fast unter den Sfarden aufgingen, wenn auch ihre Traditionen nicht verschwanden und in Sfat und den umliegenden Dörfern bewahrt wurden. Die Sfarden gründeten ihre Autorität und ihre Stellung auf das Buch Zohar, das sie mit sich brachten und das angeblich die ursprüngliche Tradition des Landes darstellte. Abgesehen von der spirituellen Anziehungskraft waren es die zeitweisen wirtschaftlichen Vorteile, die die Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Sfat in dieser Epoche ermöglichten. Jahrzehntelang spielte Tzfat eine wichtige Rolle in der Herstellung und vor allem im Färben und Verarbeiten von Wollprodukten. Mit Wolle und unbearbeiteten Stoffen beladene Schiffe kamen von Istanbul und wurden in den Wollmühlen im Wadi Dulabiya, das obere Wadi Amud, das infolgedessen Wadi der Mühlen genannt wurde, verarbeitet. Es gibt dort auch bis heute noch Überreste einiger dieser Mühlen. Die Erzeugnisse waren mehrheitlich für den Export bestimmt. Schließlich hatte Tzfat das Nachsehen, vor dem Hintergrund der Handelsabkommen zwischen England und dem Osmanischen Reich in der Konkurrenz mit der sich entwickelnden englischen Industrie. Und damit endete auch ihr goldenes Zeitalter und begann der Niedergang ihrer Gemeinde. Die Kultur von Tzfat entstand also durch das Aufeinandertreffen jüdischer kultureller Traditionen, deren Ursprung in Europa lag, mit kulturellen Traditionen aus dem Orient. Und sie verkörpert in sich ein Aufeinandertreffen von Elementen, deren Ursprung im christlichen Westen liegt und von muslimischen Traditionen. Dieser Prozess fand gleichzeitig mit dramatischen Entwicklungen sowohl in Europa als auch im Orient statt. Die aus Spanien und Portugal Ausgewanderten, viele von ihnen unter Zwang zum Christentum übergetretene und Geflohene, brachten Einstellungen mit, die in klarem Bezug zur christlichen Kultur, aus der sie kamen, gewachsen waren. Und sie verflochten ihre Einstellungen mit lokalen Traditionen, jüdischen und nichtjüdischen. Ebenso wurde die Kultur von Sfat vom Geschehen in den anderen Torah- und Kabbalah-Zentren beeinflusst. Vor allem Italien, aber auch Nordafrika und andere Zentren. Viele Grundlagen der Kabbalah von Sfat haben Parallelen zu den Entwicklungen in der katholischen Welt in dieser Epoche. Diese Entwicklung ist eng mit der Etablierung des Buchdrucks und den Veränderungen, die sie verursachte, verbunden. Der Druck, der damals einen entscheidenden Punkt in seiner Entwicklung erreichte, ermöglichte die volle Verwirklichung des Bewusstseins von Sfat und die schnelle Verbreitung seiner kulturellen Erzeugnisse. Die Entwicklung des Drucks ging überein mit dem Streben nach Vereinheitlichung, das im Fokus des Werks der Persönlichkeiten von Swatt stand. Dieses Streben fand seinen hervorstechenden Ausdruck in dem monumentalen Werk von Rabbi Yosef Karo, eben dem halachischen Kompendium, in dem er sozusagen die Halacha vereinheitlichen wollte, in dem Shulchan Aruch. Paul Fainton wies infolge seiner Forschung über die Beziehung zwischen dem sufischen, also dem muslimisch-mystischen und dem jüdischen Denken in früheren Epochen auf die Verbindungen zwischen kabbalistischen Gedanken und sufischem Denken, dessen Einfluss auf die jüdische Kultur noch früher begann, hin. Auch Ronny Weinstein befasste sich mit diesen Aspekten und nimmt an, dass der Heiligenkult in Sfat eine Verflechtung von Elementen des Heiligenkults in der muslimischen Kultur, vor allem im Bereich von Großsyrien und des katholischen Heiligenkults zum Ausdruck bringt. Manche bezweifeln die Existenz von sufischen Einflüssen auf die kabbalistische Literatur. Aber die Beziehung der Kultur von Swat zu der breiten Kultur des muslimischen Raumes scheint einen großen gemeinsamen Bereich zu bezeugen. Asaf Tamari zum Beispiel hat gezeigt, dass der Sefer HaPe'ulot, das Buch der Aktionen von Rabbi Chaim Vital, dem bedeutendsten Schüler des Ari, sich auf die osmanische Medizin der Zeit stützt und dass auch seine kabbalistische Sicht von der Verbindung mit dem Islam beeinflusst war. Neuerdings hat Tamari Träume von Rabbi Moshe Cordovero, in denen muslimische Persönlichkeiten erscheinen, untersucht, ging diesen Weisen nach und zeigte die Tiefe der Verbindung mit ihnen und die enge Beziehung Cordoveros zum muslimischen Denken und zu im Islam verbreiteten Glaubensauffassungen. Rabbi Yosef Karo dokumentiert einen Besuch bei einer sufischen Zeremonie, wenn dieser auch von dem Gefühl von Sünde begleitet war. Wenn man den Blick von den Texten abwendet und die gesellschaftlichen und kulturellen Netzwerke, die in dieser Zeit in Galiläa existierten, untersucht, ergibt sich also ein volleres und reicheres Bild. Dies sticht besonders in der Musik hervor, die ein unerlässliches kulturelles Element bei jedem Versuch, Geschichte zu verstehen, ist. Es ist bekannt, dass arabische und türkische Melodien die Grundlage für die Erneuerung des hebräischen Piyut, der liturgischen Dichtung, bildeten. Rabbi Israel Najara, der herausragende jüdische Dichter dieser Zeit, dokumentiert zum Beispiel seine Verbindungen zu Sufis und zu muslimischen Musikern, arabischen wie türkischen, und pflegte seine Dichtungen in ihre Melodien zu kleiden. Die gemeinsamen Melodien bezeugen eine Nähe des Bewusstseins und schaffen sie auch. Darüber hinaus nahmen am Kult der Heiligengräber und den Ziyarot sowohl Juden als auch Muslime teil. Wie Elchanan Rainer gezeigt hat, hat der Heiligenkult bereits in der mamlukischen Epoche Begegnungen und Teilhabe zwischen Muslimen und Juden geschaffen, sowohl an ausdrücklich jüdischen Städten als auch an gemeinsamen Städten, die Juden besuchen durften. Die Ziyarot und der Kult der Heiligengräber waren ein Faktor, der Annäherung schuf, aber dienten auch als Rahmen, der die Grenzen zwischen den religiösen Gemeinschaften definierte. So das Zeugnis des reisenden Rabbi Shlomo Shlomil, der die Stadt besuchte. Die Nichtjuden, die auf der Erde Israels wohnen, unterwerfen und beugen sich alle vor Israels Heiligkeit. Und selbst wenn wir den ganzen Tag mit Gebetsmantel und Gebetsriemen auf dem Feld stehen, beten und mit lauter Stimme den Ewigen, unseren Gott, vor den Gräbern der Gerechten anrufen, findet sich kein einziger Nichtjude, der sich einfallen ließe, sich dem Auftritt der Juden an dem Ort, wo sie alle ihres Weges gehen, zu nähern. Und keiner macht den Mund auf und wird frech, preis sei Gott, sondern im Gegenteil, sie verhalten sich den Gräbern der heiligen Tanaiten, die Weisen der Mischnazeit, und den Synagogen gegenüber als sehr heilig, zünden Kerzen auf den Gräbern der Gerechten an und geloben Öl für die Synagogen. Im Dorf Ein Zetim, das liegt direkt neben Zfat oder lag, und in Meron, auch nicht weit von Zfat entfernt, wo Rabbi Shimon bar Yochai begraben ist, gibt es wegen unserer vielen Sünden zerstörte und von niemandem benutzte Synagogen. Und in ihnen unzählige Torarollen in den Schreinen. Und die Nichtjuden erweisen ihnen große Ehre. Die Schlüssel sind in ihrer Hand, Sie halten sie in Ehren und zünden Kerzen vor den Schreinen an. Und keiner wird sich nähern und die Torarolle berühren. Und wir gehen manchmal in diese Dörfer, um zu beten. Und halten in diesen Synagogen große Gebete ab, wenn die Stunde es nötig macht. In allen Generationen bis ins 20. Jahrhundert wurden die den Juden heiligen Orte von den Bewohnern des Landes als Teil ihres kulturellen Erbes angesehen. Sie nahmen an den Gebeten in Meron teil, wie sie kamen, um am Grab Chonis des Regenmachers um Regen zu beten. Diese Orte bezeichneten den gemeinsamen Rahmen, der auch in Tagen von Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen bestand. Ja, so wird ein kleiner Einblick in die jüdische Blüte, die Blüte der jüdischen Mystik in Sfat, eben auch in ihrem Gesamthintergrund gesehen. Sind dazu Anmerkungen, Nachfragen? Herr Keimer.
Ich würde jedenfalls, dann stimmt das also, dass im Osmanischen Reich eigentlich viel Toleranz da war, dass eine lebendige religiöse Praxis der Juden in Palästina und Israel möglich war. War das jetzt aus dem 17. Jahrhundert, was Sie gelesen haben?
Das war aus dem 16. Jahrhundert. Die Blütezeit von Sfat ist im 16. Jahrhundert. Und wie ich das vorhin vorgelesen hatte, die wirtschaftliche Blüte von Sfat endet dann wegen der Konkurrenz der britischen Textilindustrie, sodass die Stadt damit einen Niedergang erlebt und dann auch die jüdische Gemeinde kleiner wird. Sie bleibt bis ins Jahr 1837, da kommen wir nächstes Mal zu, aufgrund des schweren Erdbebens bleibt sie die führende jüdische Gemeinde im Land. Also es ist auch, wenn die Blüte der Mystik dann nicht mehr da ist, es ist keine Frage, dass die jüdischen Gemeinden und wie wir gleich auch sehen werden, die christlichen Gemeinden im Land existieren können. Ich greife vielleicht schon ein bisschen vor. Es gab das System des sogenannten Millet, die nicht-muslimischen Glaubensgemeinschaften die anerkannt waren, wurden eben als Millet bezeichnet. Das waren durchaus auch teilweise die jüdischen Gemeinschaften auch in unterschiedliche Millets, je nachdem, ob sie sephardisch oder aschkenasisch waren, geteilt. Die Christen, da gab es den armenischen, den orthodoxen und den katholischen Millet. Und das war eine anerkannte Rechtsstellung. Also man war nicht, natürlich nicht gleichberechtigt mit Muslimen, aber man hatte das Recht, dort zu leben, seine Religion auszuüben und konnte sich eben auch auf diese Rechte berufen und sie einfordern, wenn die in Frage standen. Also wie gesagt, man kann es nicht als Toleranz im heutigen Sinne, als volle Gleichberechtigung bezeichnen, aber man sieht eben doch, dass es möglich war, als Nicht-Muslim eigentlich recht gut im Osmanischen Reich auch zu leben. Und wie wir ja auch in der messianischen Begeisterung der Juden sehen, wirklich viel Hoffnung nach der Katastrophe der Vertreibung aus Spanien damit verbunden waren, eben unter der osmanischen Schutzherrschaft wieder etwas Neues aufbauen zu können.
Mussten Sie auch schon Abgaben leisten, um sich diese gewisse Toleranz irgendwie zu erkaufen?
Also Steuern wie
Ja.
alle mussten sie auf jeden Fall zahlen. Mir ist jetzt nicht, aber es gibt ja grundsätzlich in den muslimischen Vorschriften für Nichtmuslime die Forderung, dass Nichtmuslime bestimmte Steuern zahlen müssen. Und de facto ist das sehr unterschiedlich in der islamischen Geschichte und in welchem Staat und wann das durchgesetzt worden ist. Es ist mir so nicht aufgefallen. Es gibt natürlich für spezifische Probleme eventuell die Notwendigkeit, was zu bezahlen. Wir werden es nachher noch beim christlichen Pilgerwesen sehen. Gebühren, die man zahlen musste, um überhaupt Pilgerfahrt machen zu können. Aber das sind auch dann normalerweise eher Dinge, die Entscheidungen der lokalen Machthaber und weniger der Regierung in Konstantinopel waren. Also er musste sozusagen nicht dauernd mit Bestechungsgeldern seinen Rechtsstatus aufrechterhalten, aber
Nein,
natürlich als
ich meinte
Untertan des
jetzt,
Osmanischen Reiches auch Abgaben zahlen, das ja.
also, dass sie für ihre Berechtigung, ihre Daseinsberechtigung extra zahlen mussten, wie es ja dann später überall war, ne?
Jetzt nicht, dass ich wüsste.
Ja.
Das war sozusagen ein System. Und das war ja auch, also als die Osmanen Syrien und Ägypten erobern, existierte dieses Rechtssystem ja schon. Das heißt, nur noch mussten die jüdischen und christlichen Gemeinschaften in Palästina, Syrien, Ägypten eingegliedert werden in ein System, das schon existierte. Sie mussten das sich sozusagen nicht erkämpfen, sondern wurden darin integriert.
Danke.
Ja, Frau Gillissen. Frau Gillissen, Sie sind noch stumm geschaltet. Ansonsten, Herr Keimer hat sich noch mal gemeldet.
Ja, vielleicht kommen wir auch nachher noch dazu. Es gibt ja in Willichnersen im Bistum Aachen ein Jerusalem-Heiligtum, Klein-Jerusalem. Das ist um 1640 erbaut worden und vorausgegangen war eine Pilgerfahrt des jungen Fürsten aus Nersen in Begleitung des Pfarrers. Also das ist einfach auch ein Dokument dafür, dass es eine mögliche Pilgerfahrt gab aus Europa nach Jerusalem.
Ja, die gab es. Wir werden nachher noch sehen, dass die Frage der Pilgerfahrt eigentlich mehr eine innerliche Streitigkeit als ein Problem der osmanischen Regierung war.
Können Sie mich jetzt hören?
Ja.
Meine Frage war, kann man davon ausgehen, dass in den vier Städten so an die 12.000 Juden dann lebten und ungefähr gleich viele arabische Bevölkerung oder wie war das Verhältnis?
Also in Sfat kann man sich das so ungefähr vorstellen, wo die Juden mindestens die Hälfte und teilweise sogar die Mehrheit der Bevölkerung stellten. In Tiberias, was wohl mehrheitlich jüdisch gegründet worden war, das hat sich nicht gehalten und musste dann wieder neu gegründet werden. Im 17. Jahrhundert, da waren die Juden eher eine starke, aber doch auch eine Minderheit, auch in Jerusalem. Vor dem 19. Jahrhundert habe ich weniger Zahlen gesehen, aber sie waren zumindest eine starke Minderheit, also nicht so die Mehrheit wie in Sfat. In Hebron waren sie immer ein verschwindend kleiner Teil der fast ausschließlich muslimischen Stadt.
Vielen Dank.
Ja, ich denke, was man eben an dieser Mystik von Sfat sieht, ist, dass sowohl eben wirtschaftliche, administrative Möglichkeiten da waren, als dass auch offensichtlich von jüdischer und muslimischer Seite die Offenheit da war, auch gewisse Formen des Kultus, sei es die Verehrung von Heiligengräbern, sei es mystische Traditionen, durchaus als etwas Verbindendes zu sehen. Nicht das sozusagen auf eine Religion zu beschränken. Da ist also, ja, könnte man sagen, eine Menge an Einheit, die sich auch in der gemeinsamen Sprache widerspiegelt, dann da. Ja, dann werfen wir jetzt nochmal wieder einen Blick zurück auf unsere Zeittabelle. Wir hatten uns bisher hauptsächlich mit den Juden befasst. Parallel dazu, also eigentlich. Die vielleicht erstmal entscheidende Entwicklung für die Christen in Jerusalem ist im Jahr 1537, als nämlich ein Grieche, Gregorius, der Abt des Klosters Marsaba, zum orthodoxen Patriarchen von Jerusalem gewählt wird, während eben der Vorgänger ein arabischer Patriarch war. Und ab da sind die Patriarchen dann immer Griechen, denn das werden wir auch gleich sehen, dass in dem Sinne für die griechisch-orthodoxen Kirche jetzt die Zugehörigkeit von dem Reich, das von Konstantinopel aus regiert wird und zu dem eben auch das historische Griechenland gehörte, auch gewisse Vorteile mit sich gebracht hat. Die Franziskaner, die ja die einzigen Katholiken waren, die nach der Kreuzfahrerzeit im Land bleiben durften, sind einerseits 1551 aus dem Abendmahlssaal, um den es viele Streitigkeiten im Jahrhundert davor auch zwischen Juden und Franziskanern gegeben hatte, vertrieben wo worden, was wohl eben auch mit der Tradition des Davidsgrabs, die die Muslime übernommen haben, zu tun hatte. Aber wenige Jahre später entsteht dann das neue franziskanische Zentrum um die San Salvator-Kirche, das bis heute besteht. Heute ist dort das neue Tor, ein Stadttor, das es im 16. Jahrhundert noch nicht gab. Da befindet sich die Kustodie, also der Sitz des Kustos, des Oberhauptes der Franziskaner hier. Und heute haben sie auch unter anderem einen Verlag, eine Musikhochschule und eine Schule auch. Also trotz eben Schwierigkeiten am Abendmahlsaal selber bleiben die Franziskaner durchaus in der Stadt. Und dann um 1620 ermöglicht ihnen auch der Drusen-Emir, sozusagen der lokale Herrscher im Namen der osmanischen Herrschaft, Fahr ad-Din, die Niederlassung in Nazareth und Akko. 11 Jahre später dann auch auf dem Tabor, während die Karmeliten, die ursprünglich in der Kreuzfahrerzeit auf dem Berg Karmel gegründet worden waren, auch wieder auf den Karmel zurückkehren können. Also wir haben durchaus auch eine sich verstärkende katholische Präsenz, und 1654 bekommen die Franziskaner auch die Erlaubnis, am Hafen von Jaffa eine Pilgerherberge einzurichten. Jaffa war seit dem Ende der Kreuzfahrerzeit zerstört, und eigentlich die Pilgerherberge der Franziskaner war dann der Anfang für die Neugründung der Stadt. In dieser Zeit fällt dann nochmal jüdischerseits eine starke messianische Bewegung 1665 um Schabtai Zvi, der ursprünglich aus dem türkischen Raum stammte, der nach Ägypten gekommen war, sich schon als ein etwas ungewöhnlicher Mensch, muss man wohl sagen, gezeigt hatte. Und Nathan von Gaza, der eben in Gaza wirkte, hat ihn schließlich zum Messias ausgerufen. Und diese messianische Bewegung hatte also eine enorme Auswirkung bis eben auch zu den aschkenasischen Juden nach Mitteleuropa hin, also in Städten wie Hamburg. Altona, Glückel von Hameln in ihren Memoiren berichtet davon, haben Juden ihren gesamten Besitz verkauft, um in das Land Israel auszuwandern und dort die messianische Zeit in Empfang zu nehmen. Es war eine sehr weit verbreitete Bewegung. Schabtai Zvi ging dann nach Istanbul, wohl auch da den Sultan für sich zu gewinnen, was natürlich nicht gelungen ist. Er wurde stattdessen verhaftet, und um seine Hinrichtung zu verhindern, trat er dann zum Islam über. Was aber nicht das Ende dieser Bewegung bedeutete, denn also einige seiner Anhänger haben ihn natürlich ja verlassen, aber der Gedanke war eigentlich, dass auch der Übertritt zum Islam Teil des Erlösungswerkes ist, dass man sozusagen in alle Tiefen hinabsteigen muss und aus allem noch das Licht heraufholen muss. Und es gab dann schließlich auch innerhalb, oder gibt es bis heute, im Islam eine Gruppe, die im Grunde genommen sich auf Schabtai Zvi noch beruft, während für das Judentum inzwischen er nicht mehr aktuell ist, aber das hat durchaus einige Jahrzehnte gedauert, und es gibt auch noch lange unterschwellige Einflüsse. Was die armenischen Christen angeht, wird parallel dazu 1666 die Jakobuskirche in Jerusalem als Patriarchensitz neu gestaltet. Die griechisch-katholische Kirche erfährt 1683 eine Stärkung, als der griechisch-orthodoxe Erzbischof von Tyros und Sidon, also heutiger Libanon, aber eben dieselbe Provinz war wie der Norden Palästinas, auch dort einflussreich, tritt also zur griechisch-katholischen Kirche über, die in Galiläa wächst. Es kommen dann zum ersten Mal aschkenasische Juden im Jahr 1700. Etwa 1500 weitere sind unterwegs, unter den Strapazen des Weges gestorben, unter Führung von Rabbi Yehuda HaChassid. Wahrscheinlich war auch da die sabbatianische, messianische Erwartung da. Sie gründeten den Hof der Aschkenasen in der Altstadt von Jerusalem, landeten aber ziemlich schnell in Schulden, kannten eben auch die Gebräuche des Landes nicht, sodass 21 Jahre später dieser Hof der Aschkenasen von den Gläubigen verbrannt wurde und die Aschkenasen in andere Landesteile, eben teilweise nach Tiberias, Tzfat, geflohen sind. Und für die Juden wurde dann 1726 der sogenannte Ausschuss der Beamten von Istanbul gegründet. Das heißt, die jüdische Gemeinde von Istanbul entscheidet sich eigentlich die Juden im Land Israel unter ihre Fittiche zu nehmen und sie finanziell und auch vor der osmanischen Regierung zu unterstützen. Dann wird auch noch die eben beim ersten Versuch nicht gelungene Niederlassung der Juden in Tiberias durch Rabbi Chaim Abulafia, den Rabbiner in Izmir, erneuert, und zwar unter Dar al-Omar. Das war auch einer der lokalen Herrscher, aber wohl der wichtigste in der osmanischen Zeit, also einer beduinischen Familie, dem es gelungen war, die Herrschaft über ganz Galiläa, teilweise sogar runter bis nach Jaffa, zu gewinnen, und der auch schließlich nicht mehr sich als Unterherrscher der osmanischen Herrschaft sah, sondern gegen die osmanische Herrschaft rebelliert hat. Und nachdem er fast 40 Jahre seine Herrschaft halten konnte, wird er schließlich dann auch von dem osmanischen Heer besiegt werden. Und er hat eben sehr viel für die Erneuerung der jüdischen Niederlassung in Tiberias beigetragen, hat Akko neu aufgebaut, Haifa, also eine Menge insgesamt für das Land und auch für die jüdische Niederlassung getan. Eine weitere Gruppe von aschkenasischen chassidischen Juden kommt im Jahr 1764 nach Tiberias, und 13 Jahre später die sogenannte Einwanderung der Chassidim, nochmal etwa 300 Schüler des Magids von Meßritsch, die auch nach Tiberias kommen. Und parallel dazu, was die Christen angeht, gesteht die osmanische Regierung dem russischen Zaren das Protektorat über die orthodoxen Christen zu. Also hier sehen wir jetzt so ein bisschen, wie die Dinge vermischt sind, Dinge, die Christen erreichen können, die Juden erreichen können. Und ich habe auch einen Text gefunden, der durchaus eine Parallele zieht zwischen dem Status der jüdischen und der christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich, eben in einer Forschung über die Juden des Landes Israel im 18. Jahrhundert unter dem Schutz der Beamten von Istanbul, von Jakob Barnay, emeritierter Professor von einer Universität Haifa, also auf Seite 6. Im Osmanischen Reich war jede jüdische Gemeinschaft im Rahmen eines Millet organisiert, ähnlich wie die Gemeinschaften anderer religiöser Minderheiten. Die reichsten und wichtigsten Gemeinden waren die von Istanbul, Izmir, Adrianopol und Saloniki. Und an ihrer Spitze standen die Gemeinschaften der aus Spanien Vertriebenen. Die Juden gliederten sich gut in die Wirtschaft des Reiches ein, und viele erfüllten wichtige Aufgaben im internationalen Handel und in Geldangelegenheiten. Gelegentlich gelangten Juden in hohe Stellungen an den Höfen der Herrscher, sowohl an der Hohen Pforte, also bei der osmanischen Regierung, als auch in den Provinzen. Diese Juden waren die Verbindungsglieder zwischen den Gemeinden in und außerhalb des Reiches und halfen der jüdischen Niederlassung im Land Israel auf vielen Wegen, wie bei Sammlung und Transfer von Geldern, Geldwechsel, Kreditvergabe und vor allem in der Fürsprache bei den Herrschern. Im 18. Jahrhundert wuchs die Bedeutung der Istanbuler Gemeinde in den Augen der Regierung hinsichtlich all dessen, was mit den Geldern zu tun hatte, die Diaspora-Gemeinden an die jüdische Niederlassung im Land Israel schickten. Und die Gründung des Ausschusses der Beamten für das Land Israel in Istanbul verstärkte diese Stellung noch und brachte die Gemeinden im Land Israel dem Zentrum der osmanischen Herrschaft nahe. Allgemein kann man sagen, dass es im 17. und 18. Jahrhundert große Ähnlichkeit zwischen den Christen in Jerusalem und den Juden der Stadt gab, hinsichtlich der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme und ihrer Lösung. In jedem Fall bekamen auch die Christen in Jerusalem Unterstützung aus dem Ausland. Es scheint, dass sie darin den Juden gefolgt sind, die dies schon generationenlang getan hatten, obwohl auch einiges dafür spricht, dass im Laufe der Zeit, als sich die Methoden der Unterstützung entwickelten, die Juden auch von den Christen lernten. In einem Text vom Ende des 17. Jahrhunderts klagt Rabbi Raphael Malki, einer der Rabbiner von Jerusalem, über die bescheidenen Summen, die die jüdische Gemeinde in der Stadt erhält, und erzählt eifersüchtig von den großen Summen, die die christlichen Gruppen in Jerusalem, die Katholiken, die Griechen, die Armenier, von ihren Brüdern im Ausland erhielten. Die Beamten von Istanbul bedienten sich gelegentlich der Hilfe der französischen Botschafter und Konsuln in Istanbul, Akko und Sidon, die beim Transfer von Geldern für die Katholiken im Land zu helfen pflegten. Ebenso bedienten sich die Beamten von Istanbul der Armenier und transferierten auf Schiffen armenischer Pilger Gelder für die Juden im Land. Auch die armenischen Quellen belegen eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen ihnen und den Juden hinsichtlich der wirtschaftlichen Probleme und der wirtschaftlichen Unterstützung. 1670 breitete das armenische Patriarchat in Istanbul infolge unaufhörlicher Streitigkeiten zwischen den drei christlichen Gemeinden in Jerusalem, also den Orthodoxen, den Armeniern und den Katholiken, und des Verhaltens der lokalen Herrscher den Armeniern gegenüber, das in der Erpressung von Geldern zum Ausdruck kam, seinen Schutz über die armenische Gemeinschaft in Jerusalem aus. 1702 kam es zur vollen Vereinigung der Patriarchate und das Patriarchat von Istanbul erlangte volle Kontrolle über das Patriarchat von Jerusalem, zu dessen großer Bitterkeit. In den Jahren 1703 bis 1706 nahmen die Auseinandersetzungen zwischen den lokalen Herrschern und den Einwohnern Jerusalem zu. Und infolgedessen versank die armenische Gemeinschaft in großen Schulden, die sich auf 400.000 Grusch beliefen. Keine Ahnung, wie viel es war in heutigen Währungen, aber offensichtlich nicht wenig. Eine wesentlich höhere Summe als die Schulden der Juden, die sich auf etwa 60.000 Grusch beliefen. Dies waren die Jahre der großen Krise der aschkenasischen Gemeinde in Jerusalem. Und es ist anzunehmen, dass die Dinge miteinander verbunden waren. Die armenischen Quellen berichten, dass die Armenier Muslimen und Juden Geld schuldeten. Und da die Gläubiger ihr Geld nicht bekamen, drangen sie in das armenische Kloster ein und raubten es aus. Ein Geschehen, das an die Ausraubung des Hofs der Aschkenasen erinnert. 1713 sandte das armenische Patriarchat in Istanbul einen besonderen Gesandten nach Jerusalem, um die Gründe für die Krise zu erkunden. Die Folgerung des Gesandten war, dass die Vereinigung der beiden Patriarche aufzuheben ist. Und 1717 wurde entschieden, zu der alten Methode des Schutzes und der wirtschaftlichen Unterstützung zurückzukehren und Beamte zu ernennen, die für die armenische Gemeinschaft in Jerusalem verantwortlich waren. Schließlich erreichte die armenische Gemeinschaft in Istanbul ein Übereinkommen mit den Gläubigern und erhielt einen Firman, einen Erlass über die Annullierung der Schulden und die Restaurierung der den Armeniern heiligen Orte in Jerusalem. Die Gemeinsamkeiten zwischen Armeniern und Juden kommen also in folgenden Punkten zum Ausdruck. Erstens ein ähnlicher gesetzlicher Status und ein negatives Verhalten der lokalen Herrscher den Minderheiten gegenüber. Zweitens, versinken in großen Schulden und Verwicklungen mit den lokalen Herrschern. Drittens, Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund der Sammlung von Geldern, sowohl zwischen den verschiedenen christlichen Gruppen als auch zwischen den sephardischen und aschkenasischen Juden. Viertens, der Umgang mit den Krisen, die Gründung des Ausschusses in Istanbul, das Erlangen von Firmanen über die Annullierung von Schulden und die Restaurierung von Gebäuden, und infolgedessen die Gewinnung von Kontrolle der Istanbuler über die Jerusalem. Fünftens, das armenische Patriarchat in Istanbul und die jüdische Gemeinde in der Stadt gewannen an Stärke dank reicher Händler und Bankiers, die sich in der Hauptstadt des Reiches niederließen. Ja, soweit ein kurzer Einblick, wie das verwaltungstechnisch, finanziell funktioniert hat und wie natürlich es auch immer Gemeinsamkeiten zwischen den Situationen unterschiedlicher Minderheiten gibt. Und hier jetzt eben mehr mit dem Fokus auf Jerusalem, das natürlich für die Christen wesentlich wichtiger war als der Norden in Sfat. Glaube, wenn überhaupt, gab es nur eine ganz kleine christliche Minderheit, aber Jerusalem eben zentral für die Christen und natürlich auch wichtig für die Juden. Ja, dazu Nachfragen, Anmerkungen. Bärbel. Du bist auf stumm geschaltet.
Woher kamen die großen Schulden? Durch Unterstützung der ihrer Gläubigen oder Abgaben oder dass sie oder Erneuerungen?
Scheint, dass die Quellen das nicht so klar sagen, aber es hat wohl auch was damit zu tun, dass die lokalen Machthaber eine Menge Gelder erpresst haben. Und das ist eben auch
Ja.
in gewisser Weise der Unterschied zwischen der Politik der Hauptstadt, die grundsätzlich relativ tolerant war und der lokalen Machthabern, denen es gar nicht so sehr um Religion ging, als um Möglichkeiten, ihre eigenen Taschen zu füllen. Herr Keimer.
Diese religiöse Praxis, die man aus Jerusalem kennt, die Westmauer für die Juden, oben auf dem Tempel die Muslime, die Christen in den Kirchen der Stadt, das geht ja aufs 13. Jahrhundert zurück und soweit ich sehe, ist das dann in dem Osmanischen Reich auch Praxis gewesen.
Ja, die Westmauer, die Klagemauer für die Juden, das ist sogar neu. Das kommt erst im 16. Jahrhundert durch den Sultan Suleiman den Prächtigen. Wir wissen aus älteren jüdischen Pilgerberichten, dass die Juden versucht haben, wohl Prozessionen um den Heiligen Bezirk zu machen oder kurz vor der Kreuzfahrerzeit war auch der Ölberg östlich von Jerusalem, von dem aus man den Heiligen Ort ja sehen kann, ein jüdischer heiliger Ort. Und teilweise haben die Juden wohl auch die Ostmauer der Stadt zum Beten benutzt. Und da hat eben Suleiman der Prächtige den muslimischen Friedhof, der dort bis heute existiert, angelegt. Und von daher konnten die Juden da nicht weiter beten. Aber im Gegenzug hat er ihnen dann auch das Beten an der Westmauer ermöglicht, also dem kleinen Teil der Mauer, der noch nicht zugebaut worden war in den letzten Jahrhunderten. Also eigentlich ist das die Erneuerung der osmanischen Zeit, dass sich die Westmauer als das zentrale jüdische Heiligtum herausbildet. Aber grundsätzlich der Gedanke, dass eben jede Religion ihre heiligen Orte hat, die ihr zustehen und wo auch nicht unbedingt ein anderer Religionsangehöriger hinkam, das ist natürlich eine Tradition, die ja, spätestens nach der Kreuzfahrerzeit da ist, wo dann wahrscheinlich auch in Reaktion auf die Kreuzfahrerherrschaft der mamlukische Sultan Baybars auch Nicht-Muslimen den Zugang zu zum Tempelberg, zum Haram al-Sharif verboten hatte. Ja, damit irgendwo klar wird, jede Religion hat ihre Orte. Und natürlich, was wir gleich noch sehen werden, bei den Christen ist natürlich dann der innerchristliche Streit um welche Konfession Rechte an den einzelnen Orten und besonders eben an der Grabes, an der Auferstehungskirche hat.
Ich finde es einfach so beachtlich, dass da eine über Jahrhunderte wirksame Arbeitsteilung zwischen den Religionen in Jerusalem funktioniert hat, wer wohin geht und beten darf. Ja. Da das ja
Man
jetzt
könnte
gerade
sagen,
auch.
es hat in den Jahrhunderten besser funktioniert, als es heute in den letzten Jahren funktioniert.
Ja,
Da
genau.
ist, in den Jahrhunderten ist weniger Blut um die heiligen Orte geflossen, als in den letzten, sagen wir mal, 30, 40 Jahren. Das ist auch schon, wenn man das mit Europa, also dem christlichen Europa vergleicht, das ist schon was völlig anderes. Also einmal im christlichen Europa gab es eigentlich nur eine Minderheit, nämlich die Juden. Und das war gerade in der frühen Neuzeit, ist eigentlich eine sehr starke Tendenz in vielen west- und mitteleuropäischen Ländern, die Juden auszuweisen, wodurch dann die jüdischen Gemeinden in Polen und in Russland entstehen. Also während die Juden, die aus Spanien vertrieben worden sind, im Osmanischen Reich willkommen waren, war das in West- und Mitteleuropa durchaus nicht selbstverständlich damals. Und die Rechtsstellung, also eigentlich wesentlich labiler und musste auch immer wieder neu erkämpft werden.
Aber wenn ich noch eben darf,
Ja.
aber es gab doch wohl innerhalb in Europa, Europa vergleich, aber in Europa gab es doch viel Streit und auch blutiger Streit zwischen christlichen Gruppen
Ja, das
oder
gab es
selbst
allerdings.
also selbst also evangelische Schweden gegen evangelische Deutschen, also ich denke
Ja,
an den 30-jährigen Krieg, also
da hat es schon eine
unser
Menge
Krieg in den
Handlung
Niederlanden,
verloren,
die
das gebe ich
80-jährige
gerne
Krieg
zu.
zwischen den Spanier und die Niederländer. Und das waren dann Calvinisten. Also
Ja klar, natürlich, wenn man es gerade, wenn man es vor niederländischem Hintergrund sieht, da waren natürlich enorm blutige Kriege. Und das kann
aber
uns vielleicht auch eine Perspektive geben, wenn wir gleich von den Streitigkeiten der Christen in Jerusalem hören, dass
ja.
das im Vergleich zu den Religionskriegen der Zeit in Europa relativ harmlos war. Und vielleicht auch, weil sie eben Minderheiten waren, natürlich sich nicht so auseinandersetzen konnten, wie es in Europa geschehen ist. Das finde ich vor dem Hintergrund ist nochmal, ja, gibt ja gleich eine andere Perspektive nochmal darauf.
Aber was ich dann noch wurde ein bisschen neugierig bin, wie war die dann die Verhältnis zwischen den Juden? Weil man sagt immer drei Juden, zwei Juden, drei Meinungen. Und es gibt die Orthodoxen, nicht so Orthodoxen und Liberalen heutzutage, aber früher gab es die auch. Also wie waren die Verhältnisse da damals? Nicht so
Also
blutig, wenn ich sehe,
im
aber.
weiteren Sinne orthodox waren ja damals eigentlich alle Juden. Die Reformbewegungen entstehen ja erst im 19. Jahrhundert. Aber es gab natürlich Streitigkeiten zwischen Sfarden und Aschkenasen. Es war auch interessanterweise, als die Aschkenasen 1721 aus Jerusalem fliehen müssen, den Sfarden geschieht nichts. Also es ist allen irgendwo klar, das sind zwei unterschiedliche Gemeinschaften. Und da ist eben auch der Streit über die Gelder, die gesammelt werden, die von den Gemeinden, sei es aus Europa, sei es aus dem Osmanischen Reich, gebracht werden. Wer bekommt die Gelder? Nach welchem Schlüssel werden die verteilt? Da haben sich die jüdischen Gemeinden sehr drum gestritten. Und im 19. Jahrhundert hat man dann sogar unterschiedliche Kassen eingerichtet, dass von vornherein die Spender gesagt haben, wir wollen für die und die jüdische Gemeinschaft spenden, weil sie sich in Jerusalem untereinander nicht einigen konnten.
Aber nicht mit Gewalt.
Also habe ich jetzt für die osmanische Zeit nichts gefunden. Das liegt wohl auch eben an der Minderheitensituation. Wobei, ja, auch bei den Christen vielleicht ein bisschen mehr, aber und es war ja auch klar, also die Aschkenasen waren damals noch eine kleine Minderheit, von daher, und unterstanden, also die hatten noch damals noch keinen eigenen Milet, sie unterstanden zunächst mal den Sfarden, also auch von daher waren die Möglichkeiten. Es gab wohl noch die jüdische Gemeinschaft der Karaäer, was ja eine Gemeinschaft ist, die im 9. Jahrhundert entstanden ist, die nicht die rabbinische Tradition anerkennt, sondern sich, also ich würde sagen, die Protestanten der Juden, die nur die Bibel anerkennen. Und die waren eine Zeit lang ein durchaus großer Anteil der Juden von Jerusalem. Aber es scheint, dass selbst da, ob da nun wirklich ernsthafte Streitigkeiten zwischen denen und den rabbinischen Juden da waren, dass man letztlich sich doch irgendwie arrangiert hat. Und es gibt im Übrigen bis heute noch eine karaäische Synagoge in Jerusalem, aber das Zentrum der Karaäer heute befindet sich in Ramle, nicht in Jerusalem.
Okay, danke.
Ja, ich denke, dann können wir uns noch mal ein bisschen genauer ansehen, wie es zwischen den Christen aussah. Und so habe ich hier einen Text von einem deutschen Kirchengeschichtler, Friedrich Heyer, schon verstorben. Das ist, glaube ich, schon ein relativ klassisches Buch, die Kirchengeschichte des Heiligen Landes. In manchen Formulierungen habe ich aber auch schon gemerkt, sind Formulierungen, die heute nicht mehr so als ganz korrekt gelten würden, denke ich. Und es ist auch wirklich ein sehr westlich-christlicher Blick auf die Situation, würde ich sagen. Aber schauen wir uns mal an, was er dazu zu sagen hat. Als im Dezember 1516 Sultan Selim I. das Heilige Land dem Osmanischen Reich einverleibt, also das ist so ein Ausdruck, würde ich sagen, der heute etwas schwierig wäre, das so zu nennen, hatte ein arabisierter Christ mit Namen Atala, auch das, was ein arabisierter Christ ist, keine Ahnung, es gibt nun mal christliche Araber, ist auch eine etwas schwierige Formulierung, den Patriarchenthron von Jerusalem inne. Sofort machte sich bemerkbar, dass Palästina jetzt mit dem hellenischen Volk in einem zusammenhängenden Staatsgebiet lebte und an das Phanariotentum angekoppelt wurde. Also darunter versteht man, musste ich auch erst nachsehen, die Stärkung des griechisch-orthodoxen Christentums in den osmanischen Gebieten. Und mit diesem Namen wurden die Mitglieder der reichen griechischen Adelsfamilien benannt, die in der Hauptstadt in Istanbul Handel betrieben, die orthodoxe Kirche leiteten und Positionen in der osmanischen Verwaltungshierarchie hatten. Das eröffnete für den Hellenismus des Patriarchats neue Aussichten. Das Patriarchat Jerusalem war nun einfach ein Teil des Rum-Milet, also des orthodoxen Milets der Türkei. Bald sollte der Gabenstrom aus der Orthodoxie des Osmanischen Reiches in vorher unvorstellbarem Maße ins Fließen kommen. Es zeigte sich, dass die alten Bindungen der griechischen Nation an die heiligen Stätten wiederhergestellt waren. Zahllose Pilger machten sich nach Palästina auf. Die hellenischen Jerusalem-Pilger gründeten in ihrer Heimat Adelphata, Bruderschaften, und sammelten Gaben, die sie nach Jerusalem schickten. Wer kein Geld zur Verfügung hatte, schickte Korn und Öl. Im Patriarchatsarchiv finden sich ganze Listen solcher Bruderschaften. Klöster und Kirchen, die halb zerfallen waren, konnten mit dem übersandten Geld restauriert werden. Als 1534 Patriarch Attala starb, wurde der bisherige Abt des Sabbas-Klosters, der peloponnesische Grieche Germanos, auf den Patriarchenthron erhoben. Während seiner 45-jährigen Regierungszeit wurde der Hellenismus des Patriarchats so gefestigt, dass er sich unerschütterlich durchhielt. Die Jerusalemer Grabesbruderschaft, nicht weniger dem Hellenismus verpflichtet, wurde so eng mit dem Patriarchat verwoben, dass hier ein vergleichloses griechisches Herrschaftsinstrument entstand. Die Machtstellung des Patriarchats wuchs auch dadurch, dass seiner Jurisdiktion Kopten, Äthiopier, Georgier und Serben unterstellt wurden. Im 17. Jahrhundert entflammte der Streit der Kirchen um die Besitzrechte an den heiligen Städten in einer vorher nie gekannten Schärfe. 1604 hatte Frankreich in Kapitulationen, das heißt vertraglichen Zusicherungen der Hohen Pforte, eine Fassung seines Rechtes auf Protektion der Christen im Orient erlangt, in der auch die heiligen Stätten erwähnt waren. Doch schon ein Jahr darauf erreichte Patriarch Sophronius IV. Einen Firman des Sultans Ahmed I., der die nördliche Hälfte des Kalvarienberges, also den Ort, an dem das Kreuz aufgepflanzt war, in griechische Hände gab. In den 7 Jahren 1630 bis 1637 ging der Besitz an den Heiligtümern 6-mal von einer Hand in die andere. Am 5. Oktober 1637 erlangten die Griechen einen Firman, der die lokalen Behörden Jerusalems anwies, die Franziskaner aus den heiligen Städten zu vertreiben. Nun schlossen die Griechen jeden von der Pilgerschaft zum Heiligen Land aus, der nicht die besondere Erlaubnis ihres Patriarchen erlangt hatte. Die Lateiner mussten den griechischen Patriarchen um Autorisation zur Abhaltung ihrer Gottesdienste ersuchen. Die Bruderschaft des Heiligen Grabes war mächtig genug, 1656 äthiopisches Eigentum in Besitz zu nehmen und 1658 sogar die Armenier für eine gewisse Zeit aus dem St. Jakobus-Kloster zu vertreiben. Doch in dem Augenblick, als das Osmanische Reich im Versuch, Wien zu erobern, gescheitert war und nun von Österreich, Polen und Venedig bedrängt wurde, schlug das Pendel zurück. Die Pforte war darauf angewiesen, das Bündnis mit Frankreich zu suchen, das die lateinischen Rechte an den heiligen Städten wahrnahm. Dass die Situation sich geändert hatte, zeigte sich mit dem Firman vom 23. April 1660, der den Lateinern einen überlegenen Status zusicherte. Der Stein der Salbung, der halbe Kalvarienberg und die 7 Jungfrauenbögen wurden lateinisches Dominium. In die Fassung der Kapitulationen von 1740, die zwischen Ludwig XV. Und Sultan Mahmud I. ausgehandelt wurde und als internationaler Vertrag zu gelten hatte, wurde dies hineingeschrieben. Das war fortan die Magna Carta der lateinischen Prärogativen. Unangefochten blieb dieser Status nicht. Schon 1757 zeichnete sich wieder eine de facto Begünstigung der Orthodoxen ab. Die osmanischen Behörden sahen nicht ungern, dass zwischen den einzelnen christlichen Gruppen im Heiligen Lande Konflikte aufkamen. Dadurch gewannen die Franziskaner eine gewisse Freiheit zu apostolischer Aktivität unter den anderen Gruppen. Die Kustodie konnte ein Register der Konversionen zum Katholizismus anlegen, das schließlich 388 Seiten mit Namen, Herkunftsland und früherer Religion der Bekehrten füllte. Also es ist natürlich Christen anderer Konfessionen, wo zum allergrößten Teil vielleicht noch einzelne Juden, aber es geht hier um innerchristliche Konversionen. Im 17. Jahrhundert entwickelte die Kustodie ihr Schulwerk. Auf dem Generalkapitel des Ordens 1645 in Toledo wurde für die Franziskanerschulen in Jerusalem, Bethlehem und Nazareth die Ordnung festgelegt, dass den Zöglingen eine Mittagsmahlzeit gereicht werden sollte und dass sie bis über den Vespergottesdienst in der Schule zu bleiben hätten. Ende des 17. Jahrhunderts zählte man 14 Schulen der Kustodie. Zwischen 1727 und 1730 wurde das Schulwerk durch Ausbildung in Handwerken, etwa Metallbearbeitung und Tischlerei, ergänzt. Kaum war Jerusalem in osmanische Hand gefallen, so gerieten die klösterlichen Niederlassungen der non-chalzedonischen Nationalkirchen in Not. Die Wallfahrten aus den fernen Heimatländern zu den heiligen Städten kamen zum Erliegen, hauptsächlich infolge der erpresserischen Tributforderungen der lokalen osmanischen Behörden. Wenn es den Armeniern gelang, auch nach der türkischen Eroberung doch ihren Besitzstand an den heiligen Städten zu erhalten, so hatte dies zweierlei zur Ursache. Das Zusammenspiel des Jerusalemer Patriarchats mit dem in Konstantinopel eingerichteten armenischen Patriarchat und mit der armenischen Kolonie, die vom türkischen Eroberer aus Sicherheitsgründen in den turnahen Quartieren der Konstantinopler Innenstadt anstelle der Griechen angesiedelt war. Dann aber auch den Glücksfall, dass hervorragende Persönlichkeiten auf den armenischen Patriarchenstuhl von Jerusalem gelangten. Da sich das Osmanische Reich Palästina und Ägypten in einem Zuge einverleibt hatte, blieb für koptische Pilger der Vorteil erhalten, dass sie ohne Grenzschwierigkeiten nach Jerusalem kommen konnten. Man reiste zu Schiff. Doch die von den Türken erhobenen Gebühren erschwerten die Pilgerfahrt. Die Kopten nutzten eine Haft der Franziskaner, die die Wacht am Christusgrab innehatten, in türkischen Gefängnissen im Jahre 1540 aus, sich ein winzig kleines Kapellchen ans hintere Ende des Ediculum zu bauen. Seitdem nutzen sie diesen Platz. Schon mit der türkischen Eroberung im Dezember 1516 erlitten die äthiopischen Mönchssiedlungen im Heiligen Land schwere Einbußen. Pilger konnten die Steuern kaum aufbringen. Die Türken, die seit 1535 das muslimische Emirat Harar gegen das Reich des Negus, also des äthiopischen Kaisers, unterstützten, um die christliche Bastion am Horn Afrikas zu vernichten, hatten kein Interesse, äthiopisches Leben zu fördern. So ging der mittelalterliche Besitz der Äthiopier an den heiligen Städten verloren. Die syrische Gemeinde Jerusalems wurde im Jahre 1587 von einer Katastrophe betroffen, deren Folgen auch nie wieder aufgehoben werden konnten. Bischof Mayuhanna al-Karkari wurde von den Türken getötet. Dahinter stand eine Intrige seines Sakristans. Dieser hatte sein Patenkind heiraten wollen und den Bischof um Dispens gebeten. Im Blick auf die Kanones verbot der Bischof diese Ehe. Der Sakristan rächte sich, indem er auf die Sohlen der liturgischen Pantoffeln des Bischofs den Prophetennamen Muhammad schrieb, dann zur Scharia, dem muslimischen Gericht, lief und den Bischof anzeigte, der dann natürlich der Lästerung des Propheten, auf dessen Namen er getreten ist, beschuldigt wurde. Die Untersuchung bestätigte die Anzeige und Bischof Mayuhanna wurde im Klosterhof des Linsenklosters gepfählt. Die Unruhe in den syrischen Kreisen der Stadt wurde so groß und die dadurch ausgelöste türkische Verfolgungswelle so heftig, dass jetzt viele Syrer zum Islam übertraten oder bei den Lateinern und Griechen Unterschlupf suchten. Die syrische Gemeinde Bethlehems, die heute 2000 Gläubige zählt, führt ihre Anfänge auf solche Syrer zurück, die damals aus Jerusalem auswichen. Ja, das syrische Kapitel ist wirklich ein sehr blutiges Kapitel. Ansonsten sieht man, glaube ich, so ein bisschen, wie die Stellung der einzelnen Konfessionen sehr von politischen Machtfragen abhängig ist und also weniger um religiöse als um sehr handfeste politische Fragen dabei geht. Ja, dazu Anmerkungen, Nachfragen? Bärbel?
Noch eine Ergänzung aus der heutigen Zeit. Der Pater Nikodemus, der hat uns, der jetzt Abt ist, der hat uns mal erzählt, dass nichts schwieriger sei, als die christlichen Konfessionen zusammenzubringen, zum Beispiel für gemeinsame Entscheidungen oder was. Das ginge besser mit den Juden oder mit Muslimen als mit den christlichen Konfessionen. Das wäre also mühsame, schwierige Arbeit.
Ich habe auch so einen Text, der sich auf die osmanische Zeit bezog, gefunden, wo es auch hieß, die Christen hassen sich gegenseitig mehr, als sie die Osmanen hassten. Es ist nicht so, dass, es ist durchaus auch schwierig heute noch, es ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert. Gerade jetzt Ende Januar wird die ökumenische Gebetswoche der Christen in Jerusalem sein, wo jede Woche in einer anderen Kirche gebetet wird, und das ist schon seit Jahrzehnten etabliert, funktioniert auch. Inzwischen sind auch die griechisch-orthodoxen dabei, die einfach die Teilnahme an ihrer Vesper in der Grabesauferstehungskirche ermöglichen. Und auch politische Nöte, nämlich der Aufkauf von Kirchenbesitz durch Siedlerorganisationen, hat auch in den letzten Jahren die gesamten Bischöfe von Jerusalem dazu gebracht, doch gelegentlich, oder auch Überfälle auf christliche Institutionen, antichristliche Schmierereien. Das sind alles Dinge, die sie dann ja zu gemeinsamen Erklärungen gebracht haben. Also das würde ich sagen, ist in den letzten 5, 6 Jahren um einiges mehr geworden, als es vorher war, weil man sie wohl auch seinen Status etwas bedroht ansieht. Also es ist was dran, dass es nicht einfach ist, aber wenn es hart auf hart geht, kann man sich inzwischen schon einigermaßen einigen. Herr Keimer.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, welche Sprachen denn damals in Jerusalem gesprochen wurden. Ich dachte immer, das neue Hebräische ist durch den Zionismus ab 1870 etabliert worden oder wurde da Hebräisch gesprochen? Was muss man sich vorstellen?
Als gesprochene Sprache nicht. Die sephardischen Juden und die Alteingesessenen haben Arabisch gesprochen, und die aschkenasischen Juden kamen mit Jiddisch an. Und einige der Sephardim werden wahrscheinlich auch Ladino gesprochen haben. Also Hebräisch war zu der Zeit schon eigentlich eher nur Gebetssprache und Sprache der Heiligen Schriften. Die Rabbiner haben ihre religiösen Texte auf Hebräisch verfasst. Aber ich denke nicht, dass man sich vorstellen muss, dass man auf der Straße Hebräisch gesprochen hat. Da waren es nämlich eben entweder die jüdischen Sprachen aus den Herkunftsländern oder das Arabische. Also Arabisch haben sie sicher, also die sephardischen Juden sicher alle gekonnt. Und die Christen haben natürlich alle möglichen Sprachen gesprochen, also die ihrer Herkunftsländer. Türkisch war natürlich auch, also zumindest für die gebildeteren Leute, Sprache. Und war sicher auch etwas, was das Faszinierende war, dass es eben eine vielsprachige Stadt war, und es auch normal war, dass, wenn man ja auch miteinander gelebt hat, dass die Leute auch mehrere Sprachen gesprochen haben, um miteinander reden zu können. Ja, am Beispiel der Franziskaner, die ja so ziemlich die einzigen Katholiken im Land sind, sieht man eigentlich auch schon das, was dann im 19. Jahrhundert viel stärker werden wird, dass man eben innerchristliche Konversionsversuche macht. Also den alteingesessenen Kirchen eigentlich die Gläubigen abspinstig machen möchte, und das eben auch durch Gründung von Schulen ist. Also wenn es hier vorhin in dem Text hieß, die Schüler bleiben eben zum Mittagessen und bis zur Vesper, ist das sicher auch etwas, was für die Schüler gut ist, denn sie bekommen ein Mittagessen. Aber natürlich ist auch der Gedanke, sie ganz klar in diesen katholischen Ritus, in das katholische Leben zu binden und auf die Weise auch zu versuchen, eben die Konversion zum Katholizismus durchzusetzen. Und das ist etwas, was bis heute die orthodoxe Kirche auch mit einem sehr bitteren Gefühl verfolgt, dass man ihr einen großen Teil ihrer Gläubigen damit weggenommen hat. Und im 19. Jahrhundert werden dann ja auch noch die evangelischen Kirchen, zwar nicht in großer Zahl, aber doch eben auch mit einigen effektiven Institutionen dazukommen, die es eben bis Mitte des 19. Jahrhunderts ja noch gar nicht im Land gegeben hatte. Ja, Herr Keimer.
Ja, ich würde gerne sagen, ich halte die Franziskaner dafür unwahrscheinlich talentiert, dass sie sich seit dem 19. Jahrhundert halten konnten. Da gibt es ja kein Beispiel für. Die Benediktiner sind nicht so lange da, ja, und Sie waren, denke ich, sehr beweglich und geschickt und hatten natürlich wahrscheinlich einen Bonus durch das Vorbild des Heiligen.
Ja, und nicht nur den Bonus, sondern eben auch die Begegnung damals von Franziskus mit dem Sultan, der überhaupt ermöglicht hatte, dass die Franziskaner eben als einzige Katholiken nach der Kreuzfahrerzeit bleiben konnten. Und deswegen sind sie eben zum Kustos, zum Hüter der heiligen katholischen Stätten geworden, aber haben eben darüber hinaus auch sehr viel an sozialen Institutionen wie Schulen etc. gebaut und auch angefangen, einen Teil ihrer Mönche des Arabischen kundig zu machen und auf die Weise auch die Kommunikation mit den Einheimischen zu verbessern. Das war für sie auch ganz wichtig. Und ja, es gibt heute auch unter den Franziskanern, ich glaube nicht sehr viele, aber es gibt schon auch einige arabischsprachige Ordensleute da oder auch arabische Muttersprachler, Palästinenser, die Franziskaner geworden sind. Ich denke, was wichtig ist für das Osmanische Reich, ist einfach wirklich dieses Vielvölkerreich zu sehen. Und ich denke, so europäische Geschichtsschreibung hat sehr stark zu sagen, das war doch völlig rückständig, halb zerfallendes Reich, werden wir auch beim nächsten Mal noch mehr sehen. Aber im Grunde genommen war hier ein Modell, wie viele Völker, Nationen, Religionen doch auf eine einigermaßen erträgliche Weise, ohne sich gegenseitig im Normalfall die Köpfe einzuschlagen, miteinander gelebt haben. Und das ist nicht unbedingt was Selbstverständliches. Und da es ist so ein Vielvölkerstaat vielleicht gar nicht mal so etwas Schlechtes für eine Region, die auch wenig historische Grenzen so hat. Und man kann das natürlich vergleichen mit dem Habsburgischen Reich, das ja auch ein Vielvölkerstaat war und im Unterschied ja auch zu West- und Mitteleuropa durchaus dann auch in seinen östlichen Teilen auch muslimische Minderheiten hatte. Da war schon auch einiges mehr möglich und vielleicht auch nachdem inzwischen zumindest in Europa, aber auch nicht ganz der Nationalismus überwunden ist, kann man vielleicht auch solche Vielvölkerstaaten als Modelle, die natürlich nicht mehr genau zu wiederholen sind, aber Anregungen geben können, wieder auch neu sehen. Frau Gillissen.
Ja, ich wollte noch zu Franziskus sagen. Ich denke, ich habe eine Biografie gelesen über ihn, wo er eben zu den Sultan gegangen ist und gesagt hat, ihr betet ja den gleichen Gott an wie wir. Wir können ja auch einmal am Tag zusammen beten und dass daraus sich das Angelusbeten entwickelt hat. Da zeigt ja auch eine Haltung, nicht auf Konfrontation zu gehen, sondern das Gemeinsame zu suchen.
Die Franziskaner haben auch vor einigen Jahren, wann war es jetzt, 2017 oder 18, da war das 800-jährige Jubiläum der Begegnung von Franziskus mit dem Sultan. Das haben sie wirklich sehr groß gefeiert und in der ganzen Stadt an den Franziskanerkirchen waren bildliche Darstellungen von der Begegnung des Franziskus mit dem Sultan zu sehen. Also wir haben durchaus Wert darauf gelegt, zu zeigen, dass ihnen diese Tradition wichtig ist. Ah ja, jetzt haben wir noch Klein-Nersen auch als Standort der Franziskaner. Ja, es ist ja fast in der Zeit die einzige Möglichkeit. Also Pilger konnten natürlich, musste man nicht Franziskaner für sein. In der osmanischen Zeit kam übrigens auch Ignatius von Loyola, der nachher den Jesuitenorden gegründet hat. Der kam auch in der osmanischen Zeit auf Pilgerschaft. Und die Franziskaner mussten ihn etwas im Zaum halten, weil er nämlich länger bleiben wollte, als es die osmanischen Behörden erlaubten. Und ihm irgendwo klar machen, die Realitäten im Land sehen etwas anders aus. Denn er wäre eigentlich gerne geblieben, aber hat dann eben eine andere Bestimmung gefunden. Ja, also unser Einschnitt ist mit dem Jahr 1799, nämlich dem Jahr, wo Napoleons Feldzug nach Ägypten, Palästina, Syrien kommt. Und das ist dann eigentlich das Wiedererwachen des Interesses der westlichen Mächte am Orient, am Heiligen Land besonders und wird große Änderungen mit sich bringen. Und das ist, denke ich, kann man sicher auch noch mal ein Stück kritischer sehen, wenn man das ein bisschen Ahnung hat von dem, was vorher war und nicht einfach nur denkt, hier wird der Fortschritt aus dem Westen gebracht, sondern dass da auch Dinge, die lange gewachsen waren, eigentlich in Gefahr geraten sind und sich anders entwickelt haben. Ja, wenn sonst keine weiteren Anmerkungen da sind, würde ich sagen, dann vertagen wir uns auf nächste Woche eben dann mit dem wachsenden christlichen Einfluss im 19. Jahrhundert.